2. Wissenschaft DRS 2.
Wie Babys ihre Muttersprache lernen. Eine neue Studie zeigt die erstaunlichen Fähigkeiten. Was Moleküle zusammenhält. Ein neues Mikroskop aus Rüschlikon blickt ins Innere der Materie. Und tun Sie etwas für Ihre Fitness, indem Sie Ihre Atmungsmuskulatur trainieren. Das der Ratschlag einer ETH-Professorin. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Odette Frey. Hinhören zu können ist eine Kunst. Eine Kunst, die manch ein Erwachsener nur schlecht beherrscht. Ganz anders Babys. Sie sind wahre Meister des Zuhörens. Bereits im Alter von 3 Monaten haben Säuglinge einen Sinn für Sprachregeln. Und sie reagieren sensibel, wenn diese gebrochen werden. Das zeigt eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts Leipzig. Katharina Boxler berichtet.
Wer der Wissenschaft dient, darf nicht eitel sein. Futuristischen Zwergen gleich, ausgerüstet mit einer verkabelten Mütze, gaben 65 Säuglinge den Leipziger Neurowissenschaftlerinnen Einblick in ihr kleines Gehirn. Was die Forscherinnen interessierte, merken die kleinen Testpersonen, wenn sich in eine regelmäßige Silbenabfolge hin und wieder ein Fehler einschleicht. Ja, sie erkennen's, meldeten die Elektroden auf der Kopfhaut der Kleinen. Studienautorin Jutta Müller.
Verhaltensstudien haben gezeigt in den letzten Jahren, dass Babys im 2. Lebensjahr auf solche Abhängigkeit zwischen Lauten reagieren. Und wir konnten eben zeigen, dadurch, dass wir die Methode der Elektroenzephalographie angewandt haben, dass Kinder eben schon im Alter von 3 Monaten ganz sensibel reagieren und diese auch schon entdecken können.
Jutta Müllers Team spielte den 3 Monate alten Säuglingen Silbenpaare vor, die jeweils durch eine weitere Silbe getrennt waren. Die Silbenpaare, zum Beispiel Le und Bu, blieben sich gleich. Das war die Regel. Eine Regel, die jedoch hin und wieder gebrochen wurde. Statt Le wie Bu ertönte dann etwa ein Le wie To. Ein künstlicher Grammatikfehler sozusagen, und prompt veränderten sich die Hirnströme der Babys. Die Kleinen hatten also den Regelverstoß wahrgenommen.
Was das Baby erkennt, sind primär Muster, Abhängigkeiten zwischen Lauten. Und grammatische Regeln in der Sprache sind gerade durch solche Muster auch gekennzeichnet.
Für die Erforschung des Spracherwerbs sind solche Lautpaare, die nicht unmittelbar nebeneinander stehen, deshalb hoch interessant. Sie spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Konjugation von Verben. Subjekt und Verbendung bilden immer ein fixes, durch den Verbstamm getrenntes Paar. Ich gehe, wir gehen. Zu einem Ich gehört immer die Verbendung E, zum Wir die Verbendung N. Ich gehe, wir gehen. Natürlich beherrschen 3 Monate alte Kinder noch keine Grammatik, aber sie erkennen, worauf es ankommt.
Sozusagen später einmal die syntaktische Regel auch als solche verstehen zu können, muss man erst natürlich einmal dieses Muster überhaupt erst entdecken. Und insofern ist das, was die Babys entdecken, ein ganz, ganz wichtiger Vorläufer zu einer Erwachsenengrammatik. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche.
Nicht ausnahmslos alle der getesteten Babys haben die Regelverletzungen in den präsentierten Silbenfolgen bemerkt. Jutta Müllers Team vom Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hat festgestellt, dass nur jene Babys Silbenfehler erkannten, die auch sensibel auf veränderte Tonhöhen reagierten. Wie die Sensibilität für unterschiedliche Tonhöhen und das Erkennen von Silbenpaaren zusammenhängen, ist allerdings nicht klar. Doch sind Merkmale wie eben Betonung, aber auch Sprechtempo und Pausensetzung, sogenannte prosodische Merkmale, für Babys eine wichtige Hilfestellung beim Spracherwerb, sagt Barbara Höhle, die am Babylab der Universität Potsdam unter anderem zu prosodischen Merkmalen forscht.
Was wir eigentlich in der Forschung sehen, ist, dass die Kinder sehr schnell lernen, welche Information in ihrer Sprache tatsächlich wichtig ist und welche vielleicht weniger wichtig ist.
Bereits Neugeborene sind aufgrund der unterschiedlichen Melodie und Rhythmik fähig, ihre Muttersprache von einer Fremdsprache zu unterscheiden. Aus denselben Gründen können sie auch Fremdsprachen, zum Beispiel Englisch und Japanisch, voneinander unterscheiden. Und von Geburt an achten Babys auf akustische Hinweise für Wortgrenzen.
Da Wenn man sich zum Beispiel zweisilbige Wörter im Deutschen anguckt, dann ist eben das typische Betonungsmuster, dass die auf der ersten Silbe betont sind. Also in solchen Wörtern wie Tulpe, Katze und so weiter. Und diese Betonungsinformation, die liefert den Kindern logischerweise dann auch Informationen über eine Wortgrenze.
Es sind unter anderem die Betonungsmuster, die es Säuglingen erleichtern, in einem für sie zunächst bedeutungslosen Fluss von Lauten zunächst Wortgrenzen zu identifizieren und ab dem 7. Monat ersten Worten eine Bedeutung zuzumessen. Bereits nach 3 Lebensjahren beherrschen Kinder die grammatikalischen Grundlagen ihrer Muttersprache. Spracherwerbsforscherin Barbara Höhle von der Universität Potsdam.
Insgesamt finde ich, eins der faszinierenden Dinge ist, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht. Also wenn man sieht, was diese kleinen Lerner schon alles können.
Da tun sich die großen Lerner schon deutlich schwerer. Die Leipziger Forscherinnen um Jutta Müller haben in ihrem Silbenexperiment zusätzlich auch Erwachsene getestet. Doch keinem von diesen gelang es, was die Babys schafften. Die Erwachsenen hatten offensichtlich die babyleichte Fähigkeit, Silbenmuster zu erkennen, verlernt.
Katharina Boxler. Erschienen ist die Studie über die schlauen Kleinen im Fachblatt PNAS. Wie sieht ein Molekül aus? Sagen wir H2O, also ein Wassermolekül, oder O2, ein Sauerstoffmolekül. Vielleicht erinnern Sie sich an die bunten Kugeln, mit denen Ihr Chemielehrer Ihnen das damals, was wir von Auge eben nicht sehen können, anschaulich machen wollte. Die Forschung, die hat dafür enorm leistungsstarke Mikroskope entwickelt, sogenannte Rasterkraftmikroskope. Die einzelnen Atome in einem Molekül, etwa das O und die beiden Hs im Wassermolekül H2O, die lassen sich so erkennen. Diese Woche nun berichten Forschende aus dem IBM-Labor in Rüschlikon am Zürichsee im Magazin Science, dass sie mit ihrem Rasterkraftmikroskop der Materie noch näher auf den Leib rücken können. Ihr Gerät blickt nun sogar zwischen die Atome und zeigt, welche Art von Bindung die Atome untereinander im Molekül zusammenhält. Patrick Tschudin hat das Labor in Rüschlikon besucht.
Die Anlage im Untergeschoss des IBM-Forschungszentrums besteht, stark vereinfacht gesagt, aus einer gut beindicken, 2 Meter langen, horizontalen Edelstahlröhre mit ein paar verglasten Gucklöchern drin. In der Röhre herrscht Vakuum. Auf der Röhre steht ein mannshoher Stahltank mit flüssigem Helium. Fabian Mohn, einer der beteiligten Forscher, erklärt, warum.
Absolut essentiell ist, dass wir im Ultrahochvakuum arbeiten, weil sonst sind einfach die Oberflächen, die wir abbilden möchten, nicht sauber genug. Ein anderer Gesichtspunkt ist hier bei uns, dass wir bei tiefen Temperaturen arbeiten, das heißt etwa bei der Temperatur von flüssigem Helium. Und das ist notwendig, damit diese einzelnen Moleküle auf der Oberfläche stabil sind, dass wir sie überhaupt abbilden können. Weil die bei Raumtemperatur würden die sich wie wild auf der Oberfläche hin und her bewegen.
Aber im Hochvakuum bei minus 269 Grad Celsius, da halten die einzelnen zu untersuchenden Moleküle still. Das eigentliche Mikroskop ist etwa faustgroß und befindet sich im Inneren der Stahlröhre. Es ähnelt einem Miniatur-Schallplattenspieler. Eine extrem feine Nadel nähert sich dem Untersuchungsgegenstand bis auf wenige Bruchteile eines Millionstels eines Millimeters und fährt dann entlang eines engen Linienmusters, eines Rasters, darüber hinweg. Darum der Name, Rasterkraftmikroskop. Ohne den Untersuchungsgegenstand zu berühren, zeichnet die Spitze entlang der Rasterlinien ein Oberflächenprofil nach dem anderen. Nebeneinander gelegt ergeben die Profile das Bild der Oberfläche.
Wir haben vor etwa 3 Jahren gezeigt, dass wir mit dieser Rasterkraftmikroskopie mit bestimmten Tricks die chemische Struktur von Molekülen abbilden.
Die so gewonnenen Bilder sehen aus, als ob man von oben auf eine Honigwabe blicken würde. Die Atome befinden sich, wo sich die Wände der Waben treffen. Die Wabenwände selber stellen die Bindungen zwischen den Atomen dar.
Jetzt in dieser neuen Arbeit konnten wir eben zeigen, dass wir nicht nur die Anordnung der Atome, also die chemische Struktur, abbilden können, sondern auch tatsächlich Aussagen über den Charakter von diesen einzelnen Bindungen innerhalb vom Molekül machen können.
Also ob die Bindung zwischen 2 Atomen aus 2 Elektronen besteht oder aus mehr. Je nach Anzahl dieser Bindungselektronen entsteht ein leicht unterschiedliches Bild mit dem Rasterkraftmikroskop, abgekürzt AFM.
Das ist eine abstoßende Kraft, die uns hier diese Auflösung liefert. Und die ist umso stärker, je höher die Elektronendichte an diesem Ort im Molekül ist. Und die Elektronendichte ist jetzt in einem Molekül eben konzentriert an den Positionen der Atome, aber auch an den Positionen der Bindungen zwischen den Atomen. Das heißt, Bindungen erscheinen dann in unserem AFM-Bild auch heller als die Umgebung. Und je nachdem, wie viele Elektronen zu einer einzelnen Bindung beitragen, das heißt, wie hoch die Elektronendichte in dieser Bindung ist, erscheinen die eben etwas heller oder etwas dunkler in der AFM-Abbildung.
Einen Nutzen dieses Mikroskopieverfahrens versprechen sich vor allem die Nanowissenschaftler. Ihre Hoffnungen liegen auf einem Material namens Graphen. Graphen ist, stark vereinfacht, eine genau ein Atom dicke, extrem widerstandsfähige Folie aus Kohlenstoff. Graphen könnte eines Tages das Silizium als Grundbaustein für die Mikroelektronik in jedem Computer ablösen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg und es braucht Methoden, um das Graphen wirklich auf Herz und Nieren zu untersuchen. Genau da kommt Rüschlikon ins Spiel.
Das Graphen hat ja interessante Anwendungsmöglichkeiten, also wirklich nur Möglichkeiten bisher in der Mikroelektronik. Und da ist es so, dass natürlich ganz entscheidend die elektronische Struktur von dem Graphen zu verstehen und die wird halt stark beeinflusst, wenn das Material eben nicht komplett rein ist und das wird nie komplett rein sein, sondern man hat bestimmte Defekte. Und da ist es halt wichtig, und da denke ich, kann halt diese Methode uns helfen, dass man einmal diese Defekte lokalisiert und die Struktur von diesen Defekten analysiert und den Einfluss dieser Defekte auf die elektronische Struktur vom Material herausfinden kann.
Wenn in den Smartphones unserer Enkel also eines Tages Computer stecken, die nochmals tausendfach leistungsfähiger sind als die Computer in unseren Hosentaschen, dann liegt das vielleicht auch an dem, was das Team in Rüschlikon mit Fabian Mohn jetzt herausgefunden hat.
Ein Beitrag von Patrick Tschudin. Wir kommen zu weiteren Meldungen der Woche mit Pascal Bieber. Orcas oder auch Killerwale genannt, haben einiges gemeinsam mit uns Menschen, Pascal Bieber.
Ja, und zwar mindestens in zweierlei Hinsicht. Erstens leben, wie wir Menschen auch, Orcas im Schnitt sehr viel länger, als sie sich fortpflanzen können. Bei den Weibchen lange über die Menopause hinaus.
Aus evolutionsbiologischer Sicht ist das ein Kuriosum.
Ja, denn wenn die Aufgabe eines Individuums einer Art erfüllt ist, nämlich Nachkommen zu zeugen und fürs Erste über die Runde zu bringen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, noch viel länger auf dieser Erde oder im Meer zu verweilen. Die zweite Gemeinsamkeit der Orcas mit uns Menschen: die Kinder bleiben auch weit länger bei den Eltern, als dies unbedingt nötig wäre zum Überleben.
Und zwar bei den Orcas sind das die Söhne, die bei den Müttern bleiben.
Was uns an die ewigen Studenten im Hotel Mama erinnert, scheint auch bei den Orcas gang und gäbe zu sein. Während ihre Töchter recht früh unabhängig werden, bleiben die Söhne bis 30 sehr eng mit ihren Müttern verbunden. Das zeigen kanadische Forscher mit Daten von fast 600 Orcas.
Und diese enge Bande zwischen erwachsenem Sohn und Mutter, die scheint durchaus seinen biologischen Sinn zu haben.
Ja, denn jene Söhne, die bei Mama blieben, hatten ein weniger großes Risiko zu sterben. Was genau die Mütter für ihre Söhne Gutes tun, das ist allerdings noch unklar.
Warum aber bleiben nur die Orcas-Söhne und nicht die Töchter so eng bei der Mutter?
Nun, bei Orcas bleibt der Nachwuchs immer in der Großfamilie der Mutter. Das heißt, der von der älteren Orca-Dame verhätschelte Sohnemann, der zeugt seinerseits Nachwuchs, für die dann aber die Gruppe seiner Partnerin sorgen muss, irgendwo in anderen Fischgründen. Für Großmama gibt es wenig zu tun. Kriegen aber die Töchter der alten Dame Nachwuchs, dann bleiben die in deren Großfamilie und machen der ganzen Gruppe das Fressen streitig. Darum, so spekulieren die Forscher, kümmert sich die Orca-Großmama speziell eben um die Söhne.
Eine ziemlich clevere Strategie der Orca-Weibchen. Sie können sparsam mit ihren Ressourcen umgehen und trotzdem ihre Gene weitervererben. Die Orca-Studie ist übrigens in der neuesten Ausgabe des Fachmagazins Science erschienen. Um eine ganz andere Art von Ressourcen geht es in der folgenden Studie, erschienen im Fachjournal PLOS Computational Biology, Pascal Bieber.
Ja, um die geistige Ressource Aufmerksamkeit bzw. Kurzzeitgedächtnis.
In unserer gestressten Gesellschaft scheint das ja eine zunehmend rare Ressource zu werden.
Ja, und was bei diesem Stress genau im Gehirn passiert, das haben US-amerikanische Forscher untersucht an Mäusen. Sie haben dazu einzelne Hirnzellen im Mäusegehirn beobachtet, die helfen, Informationen im Kurzzeitgedächtnis und so eben auch im Aufmerksamkeitsfokus zu halten. Bei Stress nun feuerten diese Zellen wild drauf los und vernachlässigten die eigentliche Informationsspeicherung.
Entsprechend schlecht schnitten die gestressten Mäuse dann dabei ab, Futter in einem Labyrinth wiederzufinden.
Nur etwas mehr als die Hälfte konnte sich an den Weg zum Futter erinnern, während es bei den ungestressten Mäusen 90% waren.
Stress stört also die Informationswege im Gehirn. Resultat: man wird schusselig. Zum Schluss eine Meldung zu einem gigantischen Experiment auf Facebook.
Forscher haben nämlich zeigen können, soziale Medien wie Facebook können Menschen in großen Mengen mobilisieren. 60 Millionen zufällig ausgewählte Nutzer erhielten eine Nachricht mit dem Inhalt: Heute ist Wahltag.
Das alleine reichte allerdings noch nicht, um sie an die Urne zu bringen.
Erst wenn zusätzlich die eigenen Facebook-Freunde mitsamt Foto angezeigt wurden, die bereits wählen waren, erst dann ließen sich viele der Nutzer anstecken und gingen dann auch tatsächlich an die Urne. Das konnten die Forscher in Wahlregistern nachprüfen, die in den USA öffentlich sind. Über Social Media unaufwendig mobilisieren. Werbefachleute wird's freuen.
Soweit die Meldung mit Pascal Bieber. Sportler wissen es. Beim Joggen, Velofahren oder Schwimmen werden die Muskeln mit der Zeit müde. Je nach Sportart machen irgendwann die Beine, die Arme oder der Rücken einfach nicht mehr mit. Doch weniger bekannt ist, auch die Atmungsmuskeln ermüden beim Sport. Und ein gezieltes Atemtraining kann die Fitness steigern. Und zwar ziemlich deutlich. Das zeigt jetzt eine neue Übersichtsstudie. Was bewirkt ein solches Atemtraining genau und für wen macht es Sinn? Hören Sie den Beitrag von Anita von Mont.
Zum Joggen braucht es gut trainierte Beine. Doch auch die Atmungsmuskeln sind gefordert. Der Hauptatmungsmuskel, das Zwerchfell, und die Hilfsmuskeln zwischen den Rippen, am Hals und am Bauch. Beim Joggen atmen wir etwa doppelt so oft ein und aus wie in Ruhe. Daher sind nicht unbedingt die Beine selbst schuld, wenn sie schon bald einmal nicht mehr mögen. Auch die Atmungsmuskeln ermüden. Sie produzieren dann Milchsäure. Und es kommt ein komplizierter Mechanismus in Gang, sagt Sportphysiologin Christina Spengler von der ETH Zürich.
Diese Milchsäure, die produziert wird in der Atmungsmuskulatur, aktiviert über Nervenbahnen im Hirn das nicht bewusste vegetative Nervensystem, und dies führt zu einer Verengung der Blutgefäße, blöderweise auch dort, wo man sie weit brauchen würde, nämlich in den Beinen. Das heißt, die Beine kriegen dann aufgrund einer großen Belastung der Atmungsmuskulatur weniger Sauerstoff und können auch ihre Stoffwechselprodukte schlechter wegbringen.
Eine schwache Atmungsmuskulatur schwächt also die übrigen Muskeln im Körper. Doch die Atmungsmuskulatur lässt sich trainieren. Werfen wir einen Blick ins Atmungslabor der ETH Zürich auf dem Irchel Campus.
Das Gerät ist schon eingestellt.
Nein, noch nicht.
Hier in einem Raum voller Fitness- und Messgeräte untersuchen Christina Spengler und ihre Kollegen das Atmungstraining wissenschaftlich.
Was haben wir jetzt da für einen Beutel dran?
2,3. So. Und 40.
Doktorand Philipp Eichenberger führt so ein Training vor. In einem Gerät in seiner Hand tippt er seine persönlichen Trainingsdaten ein. Dieses Atmungstrainingsgerät haben Forscher der ETH entwickelt. Es besteht aus einem Plastikrohr mit Display und einem kleinen, dicken Ballon dran. Philipp Eichenberger setzt sich einen Nasenklemmer auf und führt das Rohr zum Mund. Der Doktorand atmet ohne Widerstand in den Ballon ein und aus. Er atmet tiefer als beim realen Sport und in einem vorgegebenen Rhythmus. Hält er sich nicht an den Takt, meldet der Computer dies.
Das Training selbst, also während man trainiert, ist es ziemlich anstrengend, weil man doch sehr viel schneller atmet als in Ruhe. Aber nachher ist man eigentlich relativ schnell wieder fit, weil nicht der ganze Körper involviert ist, erholt man sich schnell.
Die Studienteilnehmer trainieren hier meist 30 Minuten lang ihre Atmung. Zunächst fünfmal pro Woche, später noch zweimal. Daneben machen sie ihren normalen Alltagssport. Am Anfang und Ende einer Testphase setzen sie sich im Atmungslabor auf den Velotrainer. So lässt sich ablesen, ob das Atemtraining die sportliche Leistung verbessert. Christina Spengler stellt eine markante Verbesserung fest.
Bei konstanter Belastung, das heißt, ich stelle zum Beispiel 250 Watt ein beim Fahrrad und schaue, wie lange dass die Personen dies durchhalten können, bei solchen Tests habe ich 10-30% Leistungsverbesserung.
Am Ende des Atemtrainings halten die Probanden also auf dem Velotrainer oder Laufband ganze 10-30% länger durch als am Anfang. Weniger klar, doch ebenfalls positiv sind erste Erfahrungen mit Atmungstrainings am Swiss Olympic Center in Macklingen. Dessen leitender Arzt Boris Gojanovic sagt zum Atmungstraining:
Das habe ich ziemlich viel benutzt bei jungen Athleten und es hilft sehr viel, wenigstens subjektiv. Sie sagen, es geht mir viel besser.
Die Atmung und das allgemeine Wohlbefinden verbessere sich deutlich, beobachtet der Arzt in Macklingen. Doch beim Einfluss des Atmungstrainings auf die sportliche Leistung ist er sich nicht so sicher.
Wir haben etwas gemacht mit jungen Sportlern, nicht wirklich National-Elite-Sportler, aber gute Sportler. Und man hat gesehen, dass die Leistung für Ausdauer zum Beispiel, konnten wir keine Verbesserungen zeigen. Aber das war nur eine kleine Studie, die man gemacht hat.
Und das ist genau das Problem. Es gibt zur Wirkung von Atmungstrainings viele kleine Studien und keine klare Gesamtsicht. Christina Spengler hat daher mit Fachkolleginnen der Uni Zürich erstmals alle publizierten Studien verglichen. Mit einem aufwendigen Verfahren, das unterschiedliche Atmungstrainings, Sportarten etc. berücksichtigt. Auch diese Übersichtsstudie ist nicht ganz unbestritten, denn sie basiert eben auf vielen kleinen, uneinheitlichen Studien. Doch die Übersichtsstudie zeigt nun erstmals Tendenzen aus der bisherigen Forschung auf. Auch diese Studie zeigt, wer die Atmung trainiert, kann sich tatsächlich um 10-30% steigern.
Wir haben auch gesehen, dass länger dauernde Leistungen mehr verbessert werden durch ein isoliertes Atmungstraining und dass es bei allen Sportarten ähnliche Wirkungen hat, dass man nicht zum Beispiel, was wir erwartet hätten, beim Schwimmen mehr Fortschritte macht.
Im besonders atmungsintensiven Schwimmen liegt also eine ähnliche Verbesserung drin wie im Rudern, Rennen und Velofahren. Dies immer unter der Voraussetzung, dass die Sportler ihre Ausdauer trainieren und nicht Höchstleistungen auf Zeit anstreben. Gerade solche Leistungen auf Zeit sind aber im Spitzensport gefragt. Und hier gibt es zur Wirkung von Atmungstrainings auf die Leistung bislang noch keine Ergebnisse. Zumindest nicht in der Forschung. In der Praxis trainieren ein paar sehr erfolgreiche Spitzenathletinnen ihre Atmungsmuskeln. So die Skifahrerin Lara Gut oder zwei Olympiamedaillengewinner, Mountainbiker Nino Schurter und Triathletin Nicola Spierig. Doch am meisten profitieren von der Arbeit mit dem Ballon tendenziell die Untrainierten, sagt Christina Spengler.
Jene Leute, die sich atmungsmäßig limitiert fühlen, und es ist doch ein rechter Prozentsatz, der das Gefühl hat, ich könnte eigentlich schneller laufen, ich könnte weniger außer Atem kommen, wenn ich die Treppe hochgehe. Jenen Leuten würde ich empfehlen, separat die Atmung zu trainieren.
Zu jenen Leuten gehören nicht nur Gesunde, sondern auch Herzpatienten, Leute mit einer Raucherlunge oder mit Übergewicht, sagt die Zürcher Sportphysiologin. Auch für diese Gruppen gilt, wer abgestimmt auf die persönlichen Voraussetzungen seine Puste trainiert, kann sich körperlich steigern und hat mehr Spaß am Sport. Und es braucht dann ja vielleicht einen weniger langen Atem, die eigenen Fitnessziele auch umzusetzen.
Gut bei Puste, was ein Atmungstraining bewirken kann. Das war der Bericht von Anita von Mond. Und das war's von Wissenschaft DRS2. Den Podcast sowie mehr Informationen, Fotos und einen Video zu den Beiträgen dieser Sendung finden Sie auf wissenschaft.drs.ch. Am Radio hören Sie uns jeden Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr. Redaktion und Moderation dieser Sendung Odette Frey.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.